Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Help Me Find Good Coffee. Heute nur mit, erstmal nur mit Omar, weil Yusha ist immer noch in Marokko. Ich weiß nicht, lebt er noch? Ist er verschollen? Ich habe kein Lebenszeichen von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen. Aber auf jeden Fall hat er sich nicht gemeldet, um ein Ferngespräch mit mir zu führen. Ja. Ging wahrscheinlich irgendwie technisch nicht oder zeitlich, wie auch immer. Das gab mir aber die Möglichkeit, hier einen Gast einzuladen. Und zwar einen Gast, über den wir immer wieder reden, ja, weil wir uns immer wieder bedanken müssen. Weil ohne ihn gar nichts gehen würde und wir gar nicht existieren würden. Und das ist unser lieber Marius. Hallo Marius.
Ja, hi.
Der Marius ist unser, man kann sagen, Produzent, ja, beziehungsweise die gute Seele der technischen Art. Wenn wir sozusagen fertig sind und den Stopp-Knopf bei der Aufnahme drücken, gehen diese Aufnahmen zu Marius und Marius ja, jagt die dann durch seinen Computer und durch seine Programme und perfektioniert die, macht da seine unsere Intro- und Outro-Musik ein und spielt Jingles ein und so weiter und so fort. Ja, Marius, dich habe ich sozusagen, ich weiß nicht, habe ich dir eine Wahl gegeben oder als ich dich angeheuert habe oder...
Du hast mir eine Wahl gegeben, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich war eigentlich auf Anhieb interessiert an dem Projekt. Zum einen, weil ich mich vor allem zu der Zeit viel mit Kaffee auch selbst beschäftigt habe, einfach aus Interesse. Und weil ich selber gerne Podcasts höre und viel Podcasts höre auch. Und mich deswegen zum einen natürlich mit dem Thema beschäftigt habe viel. Und einfach das Projekt irgendwo cool fand und ich euch da gerne unterstützen wollte. Genau.
Ja, da hatten wir also Glück, ja, beziehungsweise es war eine gute Bestimmung, ja, dass du dort warst an diesem Ort und ich auch dieses Gespräch angefangen habe. Sonst, ich laufe ja durch viele Studios und Geschäfte und habe mit vielen Menschen zu tun, aber nicht mit jedem suche ich so, die, ja, man meistens ist ja so Smalltalk, aber unser Talk war dann mal ein bisschen intensiver, ja, über dein Leben, über mein Leben und da konnte ich erst erfahren, dass du da irgendwie in die Richtung ziemlich professionell unterwegs bist, was mir die Gelegenheit gab, bei mir dich anzubetteln, ja, sozusagen um Hilfe, ja. Die du da uns dann Gott sei Dank auch gegeben hast. Ja,
ja klar.
Ja, das heißt, aber du machst natürlich jetzt nicht Podcasts, sondern was machst du?
Also ich mache Musikproduktion im Hip-Hop- und R&B-Bereich. Ich mache zum einen Sample-Kompositionen, das heißt, ich mache quasi Melodien, die ich an andere Produzenten hauptsächlich im Ausland schicke und sie versuche eben auch bei Mainstream-Künstlern zu platzieren, also quasi bei den Songs, die dann rausgebracht werden, mitzuwirken. Genau, ja.
Ein hart umkämpftes Business.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Da bist du auch das an die Tür klopfen gewohnt, ja? Ist sozusagen Dauerbeschäftigung, oder?
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall erstmal schwierig, da, sag ich mal, in Kreise zu kommen, wo man die Möglichkeiten hat, mit Leuten vor allem über See halt zu arbeiten, weil man einfach natürlich nicht die Lokalität hat, wenn man quasi aus Deutschland versucht, mit Amerikanern zu arbeiten. Ich kann halt jetzt nicht einfach in die zu dem nächsten Künstler ins Studio fahren, sondern kann halt nur die Möglichkeiten nutzen, die ich habe. Und das ist halt Social Media und E-Mail.
Genau. Die nutzen natürlich nicht nur du, sondern...
Genau, die nutzen nicht nur ich, sondern halt natürlich auch sehr viele andere talentierte Leute aus Deutschland und auch Europa. Generell eben, ja, aus vielen Ländern kommen da viele Produzenten, die eben da auch mitwirken wollen. Es ist natürlich auch immer zugänglicher geworden, natürlich, weil die Programme immer erschwinglicher werden. Es ist einfacher reinzukommen. Es ist sehr einsteigerfreundlich geworden von der ganzen Benutzeroberfläche. Es gibt sehr viel Informationen darüber, wie man eben in Musikproduktion und auch in die Musikbranche reinkommt. Dementsprechend ist es einfach deutlich einsteigerfreundlicher eben als früher.
Was, ne? Dann bedeutet, dass natürlich die Qualität eigentlich eher mal drunter leidet, weil jeder denkt, er könnte das jetzt mal machen, ja, und fängt mal an. Und dann ist es natürlich umso schwerer für die, da rauszufiltern, was für sich, ne? Auf jeden Fall, was wirklich gut ist. Ne? Und ja, wahrscheinlich gehören da Connections dazu, oder? Und ja. Den richtigen mal zu treffen, oder einer hat mal eine Sympathie für dich, oder
genau, ja,
was auch immer.
Ne? Ja, ich glaube, man braucht vor allem halt so ein bisschen diesen einen Song, der dich eben in so bestimmte, der dir halt so ein paar Connections gibt, über die du dann zu weiteren Connections kommst, einfach. Ne? Also du musst einfach in so ein, ja, einfach ein bisschen in die Kreise reinkommen, und ja, einfach, wenn dir eine Chance eröffnet, da irgendwie reinzukommen, dann muss man sie auf jeden Fall nutzen. Ne? Man muss an der richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und den richtigen Beat schicken und dann, ja.
Ja, es ist schon so ein bisschen natürlich, ja, man muss Glück haben und es muss für eine Bestimmung sein. Ich habe das mal so, ich hatte ein Interview mit Bismarcky. Der hat dann irgendwie so erzählt, wie er dann als kleiner Junge irgendwie so halt am Mikro zu Hause irgendwie irgendeinen crazy Song gemacht hat halt und dann davon Kassetten gemacht hat. Und dann haben sie halt die Kassetten auf der Straße so vercheckt. Ja. Und ja, dann war halt dann irgendwann mal so ein Lied dabei, das fanden alle wahnsinnig lustig.
Genau, und ab da ging es dann
und da, los. Und ja, dann ging es halt steil, dann war der Bedarf immer mehr da, dann war das Hot Stuff, seine Tapes. Ja. Und so war das irgendwie so der Lauf der Dinge. Ne?
Ja. Ja, so ist es meistens. Ne? Man braucht halt eben, wie ich schon sagte, halt diesen einen Song, der dich einfach so ein bisschen reinbringt in das Geschäft. Und wenn man dann eben weitermacht, Qualität zu liefern, dann ist es dann auch eigentlich, ja.
Ist es so, wenn man einmal drin ist?
Dann ist man schon drin, ja. Wenn man jetzt sich nicht das irgendwie verbaut, indem man, weiß nicht,
Irgendjemand verärgert,
sich irgendwie die Connections, die man sich aufgebaut hat, zunichte macht, weil da irgendwas schief geht oder wie auch immer. Oder halt einfach, ja, es gibt ja auch oft die Fälle, dass man quasi, dass manche Künstler einfach zu Geld kommen oder zu einer großen Bekanntheit kommen und einfach nicht so mit dem, sag ich mal, öffentlichen Druck und sowas klarkommen und die dann einfach aufhören zu arbeiten. Ne? Das ist natürlich auch ein Weg, wieder rauszufallen aus dem ganzen Ding. Aber ich glaube, wenn man einmal so richtig drin ist und auch weiterhin immer versucht, weiterzuarbeiten, dann bleibt man auch drin.
Ja, und das ist natürlich klar, ob dieser Moment halt kommt oder nicht. Ne? Darauf hofft man. Ne? Man versucht halt wahrscheinlich qualitativ, kreativ zu arbeiten, ne? und ist ein Künstler. Aber wie klar, es man kann natürlich auch nicht drauf bauen, dass es so kommt. Ne?
Das Gespräch über Glück habe ich natürlich, um quasi meine Berufswahl zu verteidigen, über Glück rede ich da eben auch oft, weil das eben oft so ein Argument ist von vielen Menschen. Für Musik braucht man eben viel Glück und so weiter. Da ist auch was Wahres dran, eben wie ich schon sagte, man muss halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder den richtigen Beat zur richtigen Zeit schicken.
Ja.
Allerdings ist es ja immer so die Frage, wie oft man sein Glück herausfordert. Ne? Wenn du jetzt alle paar Tage eine E-Mail schickst, ist es natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, als wenn du jetzt jeden Tag 100 E-Mails rausschickst. Ne?
Ja.
Dementsprechend ist es immer so ein, sag ich mal, so ein Gleichgewicht aus Glück und Arbeitsmoral, sag ich mal, ne? Wenn man so einen gewissen Qualitätsstandard hat, ja, muss man einfach echt dranbleiben und seine Zeit abwarten.
Ja, das würde ich schon so, ja, klar. Manchmal sieht man es aber natürlich dann auch, da denkt man sich so, hey, komm, der hat jetzt gar nichts dafür gemacht und der macht jetzt irgendeinen Rotz und kassiert ab. Ja. Gibt es halt auch.
Ja, gibt es auch, klar, ja.
Ja, aber das will man ja nicht, man will ja schon auch...
Eben, also im Endeffekt, glaube ich, ist man dann auch glücklicher, wenn man so ein bisschen einen härteren Weg hinter sich hatte und sich einfach über seine Kunst bewiesen hat, anstatt dass man eben einfach in die Position gekommen ist durch Glück oder...
Nur Connections, ja.
Genau, oder nur Connections, genau.
Ja.
Das sieht man ja auch, also unter Künstlern werden ja auch Künstler mehr respektiert, die jetzt eben... den klassischen Künstlerweg gehen und nicht beispielsweise YouTuber, die dann auch Musik machen, werden ja deutlich weniger respektiert als jetzt klassische Musiker, weil die eben einmal nicht aus dem aus der Künstlerbubble kommen, sondern aus der YouTube-Bubble, zum anderen aber auch eben, weil die halt einfach nur Reichweite haben und es deswegen nur Erfolg hat. Ne? Genau.
Ja, und jetzt bist du bei so einem uns Kaffee-Nerds gelandet, ja. Mhm. Und hast du denn also irgendwas mal mitgenommen? Ich meine, du hast mir mal einen Kaffee gemacht, ne?
Mhm.
Ich lasse das jetzt mal so stehen, ja.
Ja, ja, also ich habe mir Mühe gegeben, aber genau. Also,
das ist das, glaube ich, ja.
Ja, also ja. Ich bin jetzt kein typischer Kaffee-Nerd. Ich bin erst sehr, sehr spät zu dem Thema gekommen. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens gar keinen Kaffee getrunken eigentlich, weil es mir gar nicht geschmeckt hat. Und ich kam dann irgendwann, warum auch immer, einfach auf den Geschmack.
Waren deine Eltern irgendwie so die typischen deutschen Kaffeetrinker?
Meine Mutter, ja. Die hat eigentlich nach dem Aufstehen schon 3 Kaffees getrunken meistens.
Okay. Mit so einer normalen, so mit so einer Milliliter...
Genau. Ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, was die für einen Kaffee getrunken hat.
Ja,
ja, aber ich glaube, das wird nichts Besonderes gewesen sein, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, bei mir zu Hause mache ich eben, also ich benutze eine Mokka-Kanne. Genau, und ich habe mir auch die ein oder andere Sache aus den Folgen natürlich mitgenommen, wobei ich auch da meine Schwierigkeiten habe, natürlich das Ganze auch umzusetzen. Ne? Mittlerweile komme ich auch ein bisschen aus der Routine raus, mir jeden Tag Kaffee zu machen, weil momentan ist es mir ehrlich gesagt auch zu heiß oft für Kaffee, ne? Also ein Heißgetränk zu trinken einfach. Eiskaffee ist natürlich auch was Tolles, aber dann muss der Kaffee natürlich immer abkühlen und so weiter. Ist dann immer so ein größerer Act.
Ja.
Genau, ja.
Aber das ist ja jetzt auch so ein großer Trend, ne? Man kriegt ja Cold Brew, man kriegt ja alles Mögliche.
Ja, auf jeden Fall, ja, klar.
Wir haben ja auch so eine in unseren Folgen auch mal dieses Cascara da vorgestellt. Ja? Mhm. Da habe ich ja auch immer noch Sirup. Ja? Das müsste ich ja eigentlich jetzt mal hier noch präsentieren. Ja? Ich habe ja da einen Sirup gemacht mit Zucker sozusagen, einen süßen Sirup und einen ohne. Ja? Vielleicht kriegst du das nachher nochmal eingeflößt. Ja?
Mhm.
Aber es gibt natürlich Möglichkeiten eben, ja, ich meine, da gibt es ja massig, ne? Was ich auch erstaunlicherweise jetzt schon zweimal irgendwo bestellt habe und mir auch echt gut geschmeckt hat, war einfach nur ein Bollen Eis in einen Espresso rein.
Mhm, ja.
Was wirklich so eine tolle Kombi ist, wenn es dann
auch
ein guter Kaffee ist, ne? Dieser Kaffeegeschmack und dann das Vanilleeis da drin.
Klar, ja. Passt sehr gut zusammen, hat was, das stimmt. Ja.
Und ist manchmal fast besser als diese Eiskaffees, die sie ja dann doch sehr, wo sie den Kaffee ja doch schon sehr verdünnen. Um da so eine Menge.
Ist ja dann am Ende kaum noch Kaffee, ne? Sondern mehr halt Milch und Eis.
Ja, und wird dann halt auch über die Süße und alles definiert, ja. Und weniger um den Kaffee. Ja, da ist noch so ein leichter Kaffeegeschmack, ja. Aber ja, das ist also, ja. Ja. Auf jeden Fall, ich meine, was ich gesehen habe, Mokka-Kanne, da haben wir dir auch schon Tipps gegeben. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, hast du die Folge, ich meine, du kannst, schaffst natürlich nicht immer. Du,
ich schaffe nicht.
Bist du ein treuer Hörer? Nicht unbedingt. Ne?
Doch, ich gucke schon, also ich höre schon relativ regelmäßig die Folgen an. Ich habe nicht jede angehört bisher. Manchmal schaffe ich es einfach zeittechnisch nicht, mir die jede Woche anzuhören. Ich höre sie natürlich bei der Bearbeitung der Spuren, ne? Also ja, wenn ich die quasi zusammenschneide und so weiter. Also einen Teil davon kriege ich immer mit. Nur in voller Länge höre ich sie nicht jede Woche an. Aber die ein oder andere Sache habe ich mir natürlich schon auch mitgenommen, ne? Eben mit dem Abkühlen von der Mokka-Kanne dann, nachdem es fertig ist beispielsweise und so weiter. Ne? Genau, aber ja, leider schaffe ich es nicht jede Woche, ja.
Ich finde es einen guten Ansatz, den wir jetzt so ein bisschen, wir waren am Anfang sehr auch auf unsere Siebträger-Geschichte. Ich habe jetzt zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht, ich hatte jetzt einen Kaffee, der hat mir mit dem Siebträger, boah, ja, so semi gut geschmeckt. Und dann habe ich dann mal, ich weiß nicht, wie heißen die denn, also so eine French Press gemacht. Und hat er mir fast besser geschmeckt.
Ja.
Ja, und dann kam ich irgendwie so auch drauf, okay, vielleicht ist das jetzt auch mal langsam an der und dann habe ich mir sogar schon angeschaut, irgendwelche Filterkaffee. Ja, vielleicht muss ist das so die nächste Geschichte, in die auch der Yusha und ich mal reinschnuppern müssen. Ist ja jetzt auch nicht ein Wahnsinns Geldausgabe. Und was ich jetzt da wieder super finde, ist, dass es natürlich im Gegensatz zu einer Siebträgermaschine Leuten mit weniger Geld auch eine gute Möglichkeit gibt, einen guten Kaffee zu machen.
Genau, ja. Ja, das war auch so, sag ich mal, das Appeal an der Mokka-Kanne, sag ich mal, weil ich eben so was gesucht habe, wo ich wirklich einen guten Kaffee rauskriegen kann, ohne dass ich jetzt eben in eine teure Siebträgermaschine investieren muss. Und da dachte ich einfach, eben die Mokka-Kanne wäre so die beste Option. French Press habe ich auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Also bevor ich die Mokka-Kanne hatte, hatte ich eine French Press auch. Hat mir auch gut geschmeckt auf jeden Fall. Ich hatte da öfters das Problem, dass ich die von der French Press das Gitter so ein bisschen verbogen hat und dann hatte ich Kaffeesatz im Kaffee und das finde ich immer ganz schlimm. Ja, total. ja, und auch so dieses körnige Gefühl, was man dann im Mund hat, ne, ist ganz unangenehm eben.
Ja.
Genau deswegen bin ich da auf lange Sicht eben umgestiegen.
Ja.
Genau, ja. Bin aber jetzt auch echt zufrieden. Genau.
Ich habe mal in Italien, als ich in Italien war, da haben Leute so diesen Mokka-Pot noch, ich müsste mal echt schauen, ich habe es so abfotografiert, ich kann es dir ja mal zeigen, nein, die haben das so ein bisschen professionalisiert, indem sie das umgebaut haben. Und zwar haben die dann gesagt, ja, man, eigentlich ist in diesem Mokka-Pot auch das Problem, dass es ja erst durchdrückt, wenn das Wasser kocht. Und das kochende Wasser ist fast zu heiß. Mhm. Es gibt ja immer so diese ideale Temperatur, in der sozusagen das Wasser so durch das Mahlgut raus soll. Und das, die ist jetzt nicht unbedingt kochendes Wasser. Ja?
Ja, ja.
Und bei dem Mokka-Pot geht es ja gar nicht anders, sondern da musst du ja über dieses kochende heiße Wasser das so durchpressen. Ja? Und die haben irgendwie so eine Methode bekommen, gemacht, die wo das dann nochmal so einen Abkühlumweg nimmt. Ja.
Mhm.
Ich suche es mal raus und präsentiere es auch mal. Ja. Ich habe es auch dem Yusha, weiß nicht, habe ich sie mal erzählt in der Folge? Ich weiß es gar nicht. Ne. Aber und da gibt es auch dann wieder eine volle Fanbase, ja, also Leute, die diese Dinge haben, die sich dann in irgendwelchen Foren dann darüber, und dann zeigen die da ihre Videos, wer da den besten Espresso mit Crema rauskriegen und so weiter und so fort. Ja, ja, und Kaffee ist aber schon bei dir so ein Begleiter. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man da, ich kenne es so ein bisschen, weil ich mal angefangen habe, so ich habe viel Reggae gehört früher, mehr als jetzt und habe dann auch mal so jamaikanische Freunde, wenn die da haben, mal gebeten, hey komm, sing mir mal was darüber, ja, und habe dann sozusagen habe das dann versucht so zusammenzumischen und alles, ja, und habe das damals an so einem Apple-Programm. Das war ja, ich meine, damals noch schlimmer, ja, was es da für Möglichkeiten gab. Also war wirklich schwierig, sehr kompliziert, überhaupt das zu lernen. Ja. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, es ist sehr zeitraubend und da gehen so echt die ganzen Nächte gehen da drauf. Ne?
Ist es ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin auch eher so der nachtaktive Mensch. Ich bin sehr produktiv, wenn ich nachts arbeite. Gerade bezogen auf Musik einfach, weil die Kreativität einfach nachts besser da ist, warum auch immer. Also es funktioniert bei mir einfach so. Ich glaube, dass es vielen Künstlern auch so geht, weil halt so diese nachts, diese Atmosphäre einfach, dass draußen alles ruhig ist und dass man so in seinem Creative Space, sag ich mal, drin ist eben, dass es wirklich hilft, so der Kreativität so einen freien Lauf zu lassen. Dadurch, dass der Körper sich natürlich trotzdem an Licht und Dunkelheit irgendwo gewöhnt und man eigentlich müde wird, wenn es dunkel wird, kommt natürlich dann Kaffee oder andere koffeinhaltige andere koffeinhaltige Getränke halt ins Spiel, ne? Ja. Genau, ja.
Ich wundere mich manchmal bei so Drogen. Ich meine, es ist ja also man sieht ja manchmal so Aufnahmen, ja, wie sie sich dann so die Kante geben, ne? Mhm. Aber ich denke mir, denke immer, da ist dann der Künstler, manchmal, der kann sich da mal kiffen oder was auch immer, was er da macht, ja, um da Spaß zu haben. Aber diejenigen, die sozusagen für die Aufnahme verantwortlich sind, ja,
schätze ja, die müssen noch ein bisschen imstande sein. Genau. Die müssen noch ein bisschen was peilen. Ja. Also,
ja, entweder sind sie so professionell. Ich meine, es gibt so in Jamaika, da gibt es so diesen Lee Perry oder was. Ja. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Ja. Den siehst du da bei Aufnahmen, hey, da ist das ganze Ding ja eingequalmt. Ja, und der geht da voll ab. Der ist dann aber auch so crazy und der ist dann schon so in seinem Space. Der dreht da an den Dingern rum und es kommt dann halt auch manchmal so ein schräger Sound raus. Aber es interessiert dann auch keinen, weil es dann trotzdem das Endprodukt so ein Kunstprodukt ist. Ja.
Ja.
Und wahrscheinlich ist der dann aber auch, ja, der ist ja auch gefühlt dann halt einfach dauerbreit.
Ja, ja. Sozusagen. Ja, also ich glaube jetzt speziell, was Cannabis angeht, ist es natürlich was bei Künstlern einfach so ein Ding, was es überall, also was man bei fast jedem Künstler halt findet.
Ich habe ja auch gehört, das macht müde, ja?
es ist, ja.
Vom Hören sagen.
Ja, es macht müde, es macht aber
auch. Du weißt es ja auch nicht.
Ich weiß es nicht, also von Erzählung natürlich. Ne? Es hilft natürlich eben diese kreative, also einfach einen Kopf freier zu kriegen und in diesen kreativen Modus zu kommen. Ich glaube, deswegen ist es auch so weit verbreitet unter Künstlern. Ne?
Ja.
Was andere Sachen betrifft, muss man dann eben, gerade wenn man der Engineer ist oder der Producer, der halt noch für die technische Seite irgendwo verantwortlich ist, sollte man dann halt schon noch was peilen, wenn man dann im Studio ist, ne? Dass man auch irgendwo noch arbeiten kann. Richtig, ja.
Ich sehe dann auch viele Leute, die werden dann als Bande, die hängen dann irgendwann ab in der Ecke. Ne? Also
ist jetzt total,
dann,
ja.
Ja, also nach dem ersten High-Ding so geht es dann auch mal schnell so.
Das stimmt, ja.
Und dann muss auch noch was im Kühlschrank sein, weil dann so
der Hunger dann auf einmal kommt.
Der Fresserich kommt, ja.
Ja, das stimmt, ja. Ja, klar.
Ja, insofern wahrscheinlich.
Ja, man muss halt dann gut wissen, quasi, wie man auf das, wie man darauf dann reagiert. Ne? Ich denke mal, der eine kommt dann mehr mit, klar, der andere weniger. Muss man einfach für sich selbst wissen. Wichtig ist halt eben, noch fähig zu sein, den Record-Button zu drücken. In den meisten Fällen arbeiten also jetzt gerade so bekanntere Leute, wie du jetzt angesprochen hast, ne? Die haben meistens ja auch schon so Templates für ihre Programme da, dass sie im Grunde nichts mehr groß machen müssen, außer eben Record-Button drücken, einpegeln, also eben die Lautstärke von dem Input-Signal halt quasi regeln und an- und ausdrücken und die Spuren richtig hinziehen.
Ja, das ist ja auch dann irgendwann sind es ja Abläufe, die sind ja, man kennt es ja selber, man kommt irgendwo hin, hat es noch nie gemacht, ja, und guckt jemandem zu und denkt so, boah, das könnte ich nie, ja. Mhm.
Oder man denkt, oh, das könnte ich auch, weil es super einfach bei dem aussieht, ja, weil er es halt so schnell macht.
Das, Gott sei Dank bin ich überhaupt nicht der Typ, ich bin eher so der Typ, der sagt so, meine Fresse, ist das kompliziert, aber ich weiß natürlich auch so, man braucht davor keine Angst haben, weil wenn man es dann einmal ein paar Mal durchgemacht hat, dann verliert man da seine Angst davor, ja. Mhm. Und dann fängt es natürlich auch erst an, eigentlich Spaß zu machen, ja, weil klar mit Angst arbeiten willst du ja nicht, ja. Und irgendwann, wenn du weißt, hey, das sind die Abläufe, dann kommt natürlich auch, dann ist Platz für diese Kreativität.
Auf jeden Fall, ja. Vor allem, gerade bei größeren Künstlern muss es auch einfach mal schnell gehen. Ne? Die haben oft einfach einen sehr dichten Schedule, ja. Und haben viele Sachen zu tun, müssen bei dem Interview sein und dann zur nächsten Studio-Session oder haben hier einen Pressetermin oder wie auch immer. Ja. Ne? Zum anderen ist es natürlich so, je schneller du die Idee, die du für einen Song hast, irgendwo verwirklichst, desto besser wird es so, wie du es dir am Anfang vorgestellt hast. Ne? Das ist auch so eine frustrierende Sache, die man eben als, sage ich mal, wenn man ein talentierter Musiker ist und einfach viele Ideen hat für Sachen zum Produzieren, sie aber einfach noch nicht umsetzen kann, weil man noch nicht das technische Know-how dafür hat. Ne? Das ist so eine Sache, wo jeder Produzent oder jeder Musiker in allen Bereichen halt, wo man mit zu kämpfen hat. Ne? Weil man natürlich die Idee in seinem Kopf hat und man versucht es dann irgendwie umzusetzen, aber es geht einfach nicht, weil man es halt, ja, weil man es noch nicht kann.
Ja, und ich meine, es gab ja früher die Künstler, die hatten ja, die konnten dann. Und ich meine, heutzutage kann man dann mal so das Handy anmachen und summt es da rein oder singt es da rein oder
genau, früher halt gab es da eben noch nicht so die Möglichkeiten, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Da musstest du sozusagen, da musstest du Noten schreiben können.
Ja, ja.
Das war die einzige Möglichkeit, irgendwas festzuhalten. Ne?
Und ja, klar.
Wer kann Noten schreiben? Bist du in sowas mal reingegangen?
Ja, also ich spiele Instrumente, seit ich 4 Jahre alt bin. Okay. Dadurch habe ich auch so eine klassische musikalische Ausbildung, sage ich mal. Hast du
deinen Eltern zu verdanken? Haben die dich dazu?
Auf jeden Fall, die haben mich da echt unterstützt. also ich habe eben damals mit 4 mit Trompete angefangen, habe dann mit 8 Piano dazu genommen, auch beziehungsweise habe dann ein bisschen weniger Trompete gespielt, weil mich das dann nicht mehr so.
Lieben Gruß an die Nachbarn von früher. Ne?
Ja, die haben sich auf jeden Fall gefreut. Ja.
Vor allem, wenn sie dann so den Instrumenten wechseln. Jetzt kann er das eine wenigstens einigermaßen,
genau,
und die schrägen Töne sind raus, dann fängt er das nächste an.
Genau, und dann kommen die nächsten schrägen Töne. Ja, also. Piano, muss ich sagen, ist mit mir dann nie so richtig, damals zumindest, konnte ich mich nie so richtig anfreunden, glaube ich, weil der Lehrer, den ich damals hatte, mich halt gezwungen hat, so klassische Stücke zu spielen, die ich eigentlich nicht lernen wollte, sondern ich wollte direkt so R&B, Jazz, Piano lernen. Also einfach in eine andere Richtung, ein anderes Genre.
Ja.
Der Lehrer hat aber eben gesagt, dass ich erst durch diese ganzen klassischen Sachen durchgehen soll, das bevor ich dann zu den anderen Sachen komme.
Also ich kann den Ansatz, kann ich glaube ich.
Den Ansatz kann ich auch verstehen, durchaus. Nur in dem Alter war es dann für mich einfach so, ja, okay, dann wird es einfach uninteressant. So ein bisschen. Und dann, ja genau, mit 12 fand ich dann Gitarren, war ich dann in so einer Phase, wo ich dann einfach sehr viel so Rockmusik gehört habe, Grunge auch, eben so Nirvana aus den 90ern, so Seattle Grunge-Szene. Und habe dann eben angefangen, E-Gitarre zu spielen und dann später auch E-Bass. Und Piano und Gitarre spiele ich bis heute immer noch, also auch täglich. Dadurch, dass ich natürlich Samples komponiere, spiele ich da eben viel auch mit echten Instrumenten ein.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ne? Ist ein Riesenvorteil, ja. Ist auch viel gesucht, ne? Weil man auch eben, weil viele auch eben diese...
Die müssen sich ja irgendwas kaufen und dann kann man schon erkennen, oh, der hat das Paket gekauft oder was weiß ich was. Ja?
Genau, genau. Ja, und man merkt halt den Unterschied zwischen einem echt aufgenommenen Instrument, weil da natürlich ein Mensch dahinter sitzt, der auch nicht wie ein Computer halt alles perfekt auf die Millisekunde genau spielt, sondern mit leichten Fehlern. Und das macht natürlich auch irgendwo den Charakter aus. Ne?
Ja, viele machen ja jetzt absichtlich, die müssen dann sozusagen schon absichtlich Fehler einbauen, weil sie das dann irgendwie so, weil das dann halt genauso wie manche Knistern simulieren.
Genau, ja. Von eben Platten, viele suchen ja auch nach diesen ganzen, sag ich mal, Vintage-Melodien, also so Sachen, die eben so klingen, wie als würdest du, als wären sie in den 70ern, 80ern, 90ern produziert worden.
Ja.
Und man macht dann eben im bei der Effektierung der ganzen Samples achtet man dann eben drauf, dass man den Sound ein bisschen kaputt macht. Also man macht quasi künstlich die Qualität schlechter, damit es alt klingt. Ja.
Ich habe in einem Studio, wo ich mal war, da gab es so einen, der macht sich immer Tee. Ja? Wenn es so darum geht, so die Nächte durchzumachen, ja? Ist ja auch bei so in Arabien oder sowas, trinken die dann auch, oder auch in der Türkei, ist der Tee hat ja auch, das Tein hat, glaube ich, auch eine bessere Langzeitwirkung fürs Wachbleiben, als Koffein. Ja.
Ja.
Deswegen trinken viele, die sozusagen nachtaktiv sind, aus welchem Grund auch immer, für was auch immer, ob es manche machen das aus religiösen Gründen, um da sozusagen die Nächte irgendwie auszunutzen. Aber da ist Tee vielleicht auch eine gute Idee. Bist du mal das Tee-Ding auch reingegangen?
Grüntee habe ich mal eine Zeit lang sehr, sehr viel getrunken. Das war so diese, also ich bin ja auch aus der, sag ich mal, aus dem Fitnessbereich auch. Und da habe ich mich eine Zeit lang eben mit so Grüntee-Extrakt und sowas beschäftigt. Da gab es mal so einen Hype drum. Und dann habe ich halt, wie ein Verrückter Grüntee getrunken, literweise. Ne?
Das kann ganz schön abgehen.
Kann auf jeden Fall, ja, also was den Koffeingehalt angeht, geht es natürlich ganz schön ab, gerade wenn man literweise das Ganze trinkt. Ne? Ja. Ob das jetzt im Endeffekt was gebracht hat für den Stoffwechsel und so, kann im Endeffekt keiner sagen, weil testen kann man es ja nicht. Oder kann man schon, aber ist natürlich umständlich bzw. teuer. Ne?
Ja.
Ja, aber eben, das war so zu der Zeit das, was ich gemacht habe, ja.
Ja, aber ich finde, wie gesagt, also es ist so, dieses und das ist vielleicht das Schöne an Kaffee, du hast es mir vorhin gesagt, vor dem Interview, so, ja, das Schöne an Kaffee ist ja, und es ist ähnlich wahrscheinlich auch mit Tee, kann man das eigentlich, auf Tee kann man es eigentlich auch übertragen, wobei Kaffee wahrscheinlich noch mehr verbinden ist, weil es mehr Leute machen in der Art, ist halt einfach was sehr gesellschaftsfähiges. Ne? Also fast gefühlt, jeder trinkt Kaffee, jeder verbindet Kaffee mit einem Ritual, mit sich hinsetzen, mit Reden, mit Zusammenkommen, mit Erholung, mit oder Morgenritual. Es ist sehr ritualisiert.
Total.
Und, deswegen lässt sich natürlich auch über Kaffee viel menschliche Kontakte herstellen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ist eben eine Sache, die ich auch echt schön finde an Kaffee, eben dieses, wie du das schon gesagt hast, ne, dass es so ein Ritual ist, dass man sich eben zusammen nochmal hinsetzt, sich kurz unterhält, ne, nochmal kurz so durchatmen kann. Ich mache das auch meistens so, wenn ich jetzt eben andere Produzenten oder Künstler jetzt zu mir ins Studio einlade, dass wir uns vorher nochmal eben zusammensetzen und einfach echt einen Kaffee trinken, ne? Und nochmal so durchsprechen, hey, was möchtest du machen, in welche Richtung soll es gehen, mit was, also was waren deine bisherigen Projekte oder was hast du in letzter Zeit so produziert, ne? Je nachdem, wer das ist.
Ist ja auch sowas, was man immer so anbietet, oder? Wenn es kommt irgendjemand und dann, ja, kann ich dir irgendwas anbieten?
Ja, genau.
Und dann fallen so ein paar Sachen und da ist der Kaffee ja eigentlich...
Genau, ist einer der ersten, die man da vorstellt.
Die Option, ja.
Genau.
Und dann muss ich dann immer eigentlich fragen, so, ja, dann meistens ist das dann der Zeitpunkt, wo ich am Stutzen bin, ja, weil ich dann nicht weiß, was mich erwartet, ja. Ob ich jetzt, weil einfach so Ja sagen, wenn mir jemand Kaffee anbietet, ist ja bei mir, kann ich ja nicht, ne?
Ja, klar.
Aber ich war vor kurzem auch wieder bei einem sehr, sehr lieben Handwerker, ja, und der hat mich dann da so, bei dem habe ich was abgeholt und dann, da war das einfach so nett und da hat er gesagt, komm, kann ich dir einen Kaffee anbieten, ja, und Und es wäre einfach so falsch gewesen, in dem Moment Nein zu sagen, ja, dass ich dann Ja gesagt habe. Aber ich habe es natürlich, also kaffeemäßig habe ich es bereut. Ich habe mich dann auch entschuldigt, dass ich alles habe stehen lassen. Also viel, ja.
Okay,
ja. Und da habe ich mir nur gedacht, so, boah, es zieht er sich rein als Kaffee, ja. Und es ist sozusagen sein Kaffee, ja. Und dann denkt man immer wieder, dass unsere Sendung vielleicht oder unser Podcast vielleicht doch eine gute Mission ist, ja.
Auf jeden Fall,
ja. Weil immer wieder trifft man halt Leute, die haben echt keine Ahnung, ja. Die wissen gar nicht, was sie für eine Scheiße trinken, ja. Entschuldigung,
ja.
Die Wort war. Aber es ist
ja, klar, nee, du hast recht.
Man denkt dann immer so, warum, ja. Die haben sich ja auch... Die haben sich aufgemacht zu irgendeinem Groß-Elektromarkt, ja, ihrer Wahl und haben sich dann sozusagen irgendeine Maschine aufschwatzen lassen, ja, wo du denen dann erzählt hast, ja, toll und hier und die smalt noch vorher und das. Ja. Und das Resultat ist dann eigentlich, dass du schlechten Kaffee trinkst. Ne?
Ja,
du denkst aber... Du denkst aber, es ist gut.
Ja, ja, ich glaube, ihr hattet das auch mal in der Folge, wo ihr dann drüber geredet habt, dieser typische, diese typische Maschine, die man auch bei Stromberg im Intro dann sieht, ne? Was jedes Großraumbüro eben dastehen hat, wo der Kaffee dann schon stundenlang da steht und so. Das ist ja das, was wirklich auch weit verbreitet ist, ne? Weil es eben in den ganzen Büros dann halt jeder trinkt, weil es so der Kaffee ist, der halt zur Verfügung steht und die halt Koffein konsumieren wollen. Ja, ich glaube, es ist halt wie bei vielen Sachen, dass es einfach, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und sobald man einmal so den Kaffee halt hat, den man jeden Tag trinkt, bleibt man dann dabei.
Ne? Merkt es gar nicht mehr.
Merkt es gar nicht mehr, merkt den Qualitätsunterschied gar nicht. Oder die haben halt einfach noch nie richtig guten Kaffee getrunken und können dann gar nicht den Unterschied irgendwie festmachen dazwischen, ja. Ne? Oder wissen gar nicht, dass es was Besseres gibt.
Dann weiß man manchmal gar nicht, soll man sie lieber da lassen oder soll man, oder bricht dann, ja, weil das macht das Leben natürlich nicht einfacher. Ne? Das Leben ist schwer, wenn man guten Kaffee braucht. Ja,
ja klar. Ja.
Weil man wird natürlich viel enttäuscht. Ja? Und ja, also wir haben jetzt bei der Arbeit, habe ich jetzt, ich hatte hier einen Kaffee, den habe ich mal in unseren Folgen besprochen, so ein, ja, ich weiß gar nicht, heißt nicht der Saal. Boah. Muss ich auch wieder nachgucken. Das war einer von denen, wo ich gesagt habe, das ist so ein italienischer Kaffee, kostet 20 Euro das Kilo, hat eine super Creme, war so ein robuster Kaffee. Und die Firma, die habe ich jetzt mal angeschrieben und mal gefragt, so ja, für so das Büro, ja, wenn man da so mal einen Kaffee machen will und. Da hat er gesagt, da kannst du das mit dem 100% Robuster kannst du in so einer Maschine und im Büro kannst du vergessen. Ja? Er sagt, die hüpfen dir da im Kreis, ne? Weil erstens trinkt man im Büro, sind die einfach gewohnt, ja, da mehrere Tassen am Tag teilweise zu trinken. Ja? Und dann, wenn du dann mit dem 100% Robuster, mit dem Koffeinanteil, dann hüpfen die dir da im Kreis. Ja? Und der hat uns dann zwei zugeschickt, weil man hat ja meistens in so Maschinen so zwei Kammern, eine für Espresso-Bohnen und eine für Kaffeebohnen. Und dann haben wir jetzt mal so eine Woche ausprobiert. Ne? Und es war interessant. Ne? Also es gab Leute, die haben diesen Unterschied gemerkt und gesagt, viel besser. Ja? Der Yusha hat auf einmal angefangen, echtes dort Kaffee zu trinken und gesagt, hey, boah, endlich. Ja? Und dann fand es richtig gut. Meistens ist es aufgefallen natürlich beim Espresso und meine Theorie hat sich da bestärkt, dass natürlich mit Milch und Zucker kann man alles trinken. Die sich eh so ein weißt du, so Pott-Trinker, ja?
Ja, ja, ja.
Die merken halt gar nichts. Ja? Ja. Die kannst du aber echt alles vorsetzen. Ja? Also manche merken halt einfach gar nichts. Die merken auch nicht, wenn du es änderst. Ja,
klar. Wenn, ich sag mal, wenn genug Milch drin ist, dann merkt man ja eh nicht mehr viel von dem Kaffee. Ja. Ne? Ich würde mich da tatsächlich auch reinzählen. Also ich trinke auch sehr, sehr gerne Cappuccino. Ne?
Ja.
Ich war vor kurzem in Italien. Da habe ich nur Espresso getrunken.
Ja.
Muss aber auch sagen, da hat es mir deutlich besser geschmeckt als die eigentlich fast jeder Espresso, den ich in Deutschland bekomme, natürlich. Ne? Aber ich werde mich auf jeden Fall an Espresso jetzt mal langsam rantasten, weil jetzt bin ich so ein bisschen auf den Geschmack auch gekommen. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, also ich bin geneigt, mit dem Yusha auch mal so, ja, tatsächlich diese Wege zu gehen, mal zu gucken, wie kann man jetzt wirklich erstmal rangehen, dass man ohne viel Geld und ohne sich einen Siebträger zu kommen, weil wir waren ja mal so, ja, manchmal haben wir ja so auch so Blödsinn raus, indem wir dann sagen, so, hey, an einem Siebträger kommst du nicht vorbei, brauchst gar nicht, sonst kannst du Kaffee trinken gerade vergessen. Und es ist, glaube ich, nicht so. Und vielleicht müssen wir dann mal gucken, wie kann man echt einen guten Kaffee mit kleinen Mitteln. Ich glaube, an einer guten Mühle kommt man nicht vorbei. Also das mal als Tipp für dich, ja.
Wenn ich habe vor kurzem eine besorgt, tatsächlich, eine Kaffeemühle, ja.
Okay, ja.
Ja.
Und hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt?
Ich habe schon, gemerkt, es war auch besserer Kaffee, muss ich dazu sagen, ne?
Ja.
Aber der war auf jeden Fall besser, ja. Ob es jetzt dann am Kaffee lag oder an der Mühle, ist halt dann schwer zu beurteilen eben, ne, wenn der Kaffee sowieso schon
besser ist. Darf ich fragen, wie bist du da so eingestiegen? Also so, war das eine neue oder eine gebrauchte? Oder?
Eine neue. Ich habe die geschenkt bekommen. Genau, ja. Ich habe die auch noch nicht so oft benutzt. Ich glaube 3-4 Mal oder so. Genau, ja.
Ja, ich schätze ja, also eine gute Mühle, ich glaube schon, dass man so um die 200 Euro einsteigen muss.
Okay, ja, unter dem wird es auf jeden Fall liegen. Also ich weiß nicht genau, was für eine das ist, aber genau.
Aber das mal so als, ich glaube, das ist auf jeden Fall mal eine Grundlage, eine gute Mühle und guten Kaffee. Und dann, glaube ich, kann man entweder über so eine Brühmethode oder über so einen wirklichen Filterkaffee sich machen, einen guten, ja, oder über eine French Press oder eine Mokka-Kanne bestimmt einen guten Kaffee hinkriegen, ja, bin ich überzeugt von.
Mhm.
Und das kann ich nur jedem raten, ja, aber wie gesagt, da bin ich eigentlich dran, da auch mal Leute ranzukriegen, die eben auch in dieser Situation sind, dass sie sich das nicht leisten können. Und ich bin mir sicher, dass es da auch Leute gibt, die versuchen, das zu perfektionieren. Ja, aber es gibt auch natürlich ganz viele, ich glaube so, derjenige, der denkt, er macht einen guten Kaffee und jetzt nicht so der Kohletyp ist, die haben alle so eine Mokka-Kanne, glaube ich.
Mhm, ja.
Oder man unterscheidet schon zwischen denen, die so eine Kaffeemaschine, wie so Mutti hatte, haben, ja, und denen, die eine Mokka. Also wenn du so eine Mokka-Tasse irgendwo siehst, dann weißt du schon mal, okay, ist zumindest.
Der versucht es zumindest, ne?
Ja.
Ja, nee, eben das war ja auch eben mein Ansatz, ne? Wo ich dachte halt, so kann ich dann eben, das ist so das Beste, was es für den kleinen Preis, sag ich mal so, was zur Verfügung steht, ne?
Ja.
Genau, ja.
Kriegt man ja auch immer mal wieder auf dem, ich habe jetzt die 100. Mokka-Kanne gekauft, ja, weil schon wieder so eine nette irgendwie auf so einem Flohmarkt war, ja. Weißt du, so eine, die hat unten so einen fetten Bauch, ja, und sieht fast aus wie so eine Blubber oder sowas. Ja.
Mm-hmm.
Und dann geht die so elegant nach oben und hat unten einfach so einen Blob.
Ja. Okay, ja.
Und die sah einfach so nett aus. Ja. Und die war so unbenutzt. Ja. Und dann dachte ich so, ey, boah, kann ich jetzt schon wieder nicht vorbei. Ja.
Ja.
Und hab die halt für so ein paar Euro gekauft. Ne, und dachte mir halt, ey, komm, selbst wenn du die dann irgendwie mit einem Espresso, mit einem kleinen irgendwo verschenkst an jemanden oder sowas. Ja.
Ja.
Aber es passiert mir auch immer wieder, weil es einfach auch schön ist.
Klar, ja.
Ich finde die Dinge auch schön. Ja.
Ist auch zur Deko, kann man sich echt auch in die Wohnung stellen einfach, ne, wenn es eine schöne ist, klar.
Ja. Und du hast mir ja irgendwie, ich glaube, du hast deine French Press dann zum Kaffee, zum Milchaufschäumen.
Ja, genau.
benutzt, oder?
Ja. Genau, ich benutze die zum Milchaufschäumen. Ich hatte auch mal so einen Stab, mit dem man das dann aufschäumen kann. Das hat nicht so gut funktioniert wie die French Press, muss ich sagen. Also mit der bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ganz so wie bei einer Siebträgermaschine ist es natürlich dann trotzdem nicht. Ne? Da hat es ja immer so einen Aufschäumer noch dabei, ne? In den meisten Fällen, glaube ich. Genau, ganz so kriege ich es natürlich nicht hin, aber es ist auf jeden Fall schaumig. Genau.
Ja, was stimmt bei dir, noch ansteht, glaube ich, ist die Kaffeeauswahl. Ja.
Mhm. Okay. Weil, ja gut, dann muss ich auch die aktuelle Bohne öfters mal hören, ne, und mal durchprobieren vielleicht.
Ja, ja, und vielleicht müssen wir dann auch mal ähnliche Methoden wie du oder wie der Einsteiger-Typ mal selber mitprobieren, ja, um da irgendwie auch was zu finden für so Leute wie dich. Ja.
Ja.
Und uns passiert es ja jetzt auch. Ich fahre jetzt, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, bin ich jetzt schon wieder, ja, in der Phase, ich bin in England und dann bin ich aber in so einem Viertel, was eher so asiatisch geprägt ist, ja, und sind jetzt nicht die tollen Coffeeshops, ja, weil die Asiaten sind jetzt nicht so auf Kaffee so viel, ja.
Sind wahrscheinlich eher so Grüntee und so.
Ja, Sachen, ne? Also ich
koffeinhaltige Getränke.
Ja, Inder gerne ihren Chai halt. Mhm, ja,
ja.
Kann man dann natürlich dort auch echt tollen trinken und schmeckt auch super. Ja. Aber mit dem Kaffee, ja, da bin ich und ich bin dann erstmal bei so Somaliern und ich weiß nicht, die haben natürlich guten Kaffee, ja, aber. Somalia in England hat nicht unbedingt, also kann ich jetzt nicht da reinsegeln und denken, ich bin da safe. Also
ich werde
schon so leicht nervös. Also ich denke mir, ich muss mir da irgendwie meinen Stoff und meine Handpress mitnehmen. Ja,
Aeropress ist auch gut für unterwegs, glaube ich, ne?
Ja,
oder?
Ist
ja auch, was viele, glaube ich, so in diesem, ich war mal eine Zeit lang, habe ich mir oft so YouTuber angeguckt, die eben so in einem Wohnwagen unterwegs sind und große Roadtrips machen und sowas. Und die hatten auch oft, glaube ich, eine Aeropress dabei.
Die ist sehr beliebt,
ja. Genau, ja.
Und da gibt es natürlich auch viele Anleitungen und viele, viele Tipps, wie man mit einer Aeropress einen guten Kaffee hinkriegt. Ne? Aber der Jusch und ich, wir haben ja so eine, die mit der man so, wo man dann so seitlich so, dann so mit so einer leichten Drehung, dann kommt so ein Pumpstab raus.
Mhm.
Mit dem baut man dann eine bestimmte Barzahl dann auf und dann drückt es wirklich mit einer bestimmten Barzahl dann raus. Und dann kommt wirklich ein cremer Espresso raus. Ja.
Okay.
Und das ist so ein Ding, das kann man so, ja, der hat dann natürlich auch so eine schöne Verpackung mit Reißverschluss und sowas. Und das kann man so mitnehmen, ja, wenn man jetzt...
wenn man unterwegs Kaffee braucht,
ja. Vor allen Dingen, wenn man Angst hat, da irgendwo zu stranden. Ja. Ich meine, ich habe es dann manchmal so, eben wenn ich irgendwo hinfliege oder fahre, wo ich eben so Angst habe, ja, vor Koffeinentzug oder sowas. Ja.
Ja.
Dann nehme ich das Ding mit. Manchmal passiert es auch, dass ich es ja gar nicht dann brauche. Ja,
ja klar.
Aber
ja,
ich weiß nicht, es ist ja wie so bei anderen Abhängigen. Manchmal, man braucht sozusagen, man will es in der Tasche haben, ob man es jetzt benutzt oder nicht.
Man will nicht den Stress haben, das Gefühl zu haben, man kommt nicht an seinen Stoff, in Anführungsstrichen. Ne? Genau, ja. Man hat zumindest gern die Möglichkeit, es griffbereit zu haben. Ne?
Ja, ja. Und da sind wir, ja, das ist natürlich, da sind wir bei der Abhängigkeit.
Ne? Ja, klar, ja.
Und ich habe, wir hatten es ja von diesem Verbindenden von Kaffee, ne? Und ich habe vor kurzem nochmal auch so ein Interview gehört von einem, der nochmal so die Geschichte von Kaffee so aufgebröselt hat, ja. Und es ist in den Anfängen logischerweise, wie kann es auch anders sein, ist es natürlich so ein Tribal-Ding, ja.
Ja.
Und da geht sowas gar nicht anders als mit einem Ritual, ja. Und die in Äthiopien, oder ich glaube, es ist eben Äthiopien, wo es herkommt, ja, die haben auch diese Kaffeekirsche außenrum wohl benutzt, ja, und haben die mit Fetten, Tierfetten oder sowas zusammen vermischt und sich so wie so Kugeln gemacht, ja. Also kennst du es vielleicht so auf so Märkten, haben die manchmal so Powerkugeln, ne, die aus irgendwie so Müsli oder was weiß ich was, ja.
Und ja, dann
die dir dann die du so einschmeißen kannst oder so abnagen kannst. Und wenn du so eine Kuh gegessen hast, ist wie so eine halbe Mahlzeit, ja.
Ja, ja.
Und die haben anscheinend diese Kugelchen sich gemacht eben und haben die sozusagen Insekten dann mitgenommen und haben die dann vor irgendwelchen Schlachten oder sowas, haben die sich die dann so reingezogen. Ja.
Mhm. Krass, wusste
also,
ich gar nicht.
Also so Doping, also ja, wie so ein Kick, ja, so ein Push.
Ja.
So ein Powerbar oder so.
Ja, da sieht man mal wieder, ne, dass Koffein einfach ja, schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte, seit das erste Mal entdeckt wurde wahrscheinlich, so, ne,
ja.
Einfach nicht mehr wegzudenken ist von Menschen. Ja,
ja, und die Verbreitung halt auch dann ganz seltsam dann, ja, wenn du denkst, es ist in einem Land, nur war es nur, und dann irgendwie über Sklavenhandel oder sowas, ist es dann, glaube ich, nach Jemen. Ja? Mhm. Und in Jemen haben die das dann angebaut, selber, die Sklaven, damit sie dann dort selber für sich dann Kaffee haben. Und dann ist es dann eben in Jemen kultiviert worden. Und irgendwann war das auch so klar, dass das ein besonderes Gut ist. Da wurde sozusagen stand die Todesstrafe drauf, wenn du da irgendwie aus dem Land irgendwie eine Pflanze oder irgendwas raus transportieren wolltest. Ja? Weil das damals dann auch schon in der Zeit war, wo die ganzen europäischen Kolonien sozusagen überall hin sind und haben sich da den Pfeffer geholt. Und dann war schon irgendwie auch jedem klar, wenn du irgendwas hast, was irgendwie Europäer oder irgendwie begehrlich ist, dann musst du das schützen. Ja? Und ja, wie gesagt, deswegen war sagen die Todesstrafe darauf, Kaffeepflanzen wegzunehmen. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Story, weil das will ich mal auch mit dem Yusha, weil ich fand es so eine geile Story, die geht natürlich weiter.
Mhm.
Wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr natürlich wieder mal einschalten. Wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten. Ne? Der Marius, ja, dem habe ich schon genug von seiner kreativen Zeit geraubt. Ja? Marius, irgendwie. Danke, dass du auf jeden Fall dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Ne? Danke für die Einladung.
Der Yusha wäre bestimmt gerne dabei gewesen, aber ich meine, das können wir auch nochmal mit Yusha machen. Ja?
Klar. Ich denke mal, es wird bestimmt mal noch eine Folge geben, wo ich mal wieder dabei bin. Vielleicht eine Jubiläumsfolge oder sowas, wo man dann nochmal so eine Art Behind-the-Scenes-Folge vielleicht macht, beispielsweise, wäre eine Idee, ne? Dass man mal so ein paar Storys erzählt von dem Ganzen hinten dran, ne? Je nachdem, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt, ne? Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, das Projekt eben da mitzuwirken und auch mir das Ganze anzugucken, wie das Ganze auch wächst und eben die Interaktion mit den Hörern und so weiter. Genau, ja.
Ja, wir freuen uns. Also wir haben ich kann auch nur wieder sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut über den Heizer. Ja? Ich weiß nicht, ob der Heizer jetzt noch zu unseren Hörern gehört, aber der Heizer war einer, der hat auf jeden Fall mal dann noch Folgen angehört von uns und hat auch darauf reagiert, hat uns kontaktiert, hat mit uns auch diskutiert, und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, finde ich wahnsinnig toll, ja, weil nur davon lebt es auch, ja, und ich fand es super sympathisch, ja, der Heizer, sehr, sehr interessanter Typ.
Ja, ja, auf jeden Fall, eine der coolsten Folgen, muss ich sagen, auch von denen, die ich gehört habe, eben, muss ich sagen, auch, wie ihr auch, ein sehr Entertainer-Typ, so, ne, also dem man auch einfach gerne lange zuhören kann,
ja,
ja, super interessanter Typ. Genau, ja, gut, dass du es angesprochen hast mit dem Kontakt aufnehmen, auf jeden Fall, ich habe jetzt auch unsere Social Media Kanäle und so weiter in den Shownotes verlinkt, bei den ganzen Podcast-Folgen, also falls ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann über die Social Media Links, die ihr dort findet. Genau, ja, wir freuen uns über jede Frage, Anregung und so weiter.
Ja, auch über interessante Typen, ja, wenn ihr denkt so, hey, das wäre einer, der hat was zu sagen oder der hat was zum Thema beizutragen, ja. Es ist ja auch immer, ich finde es wahnsinnig schön auch, weil ich einfach auch gerne Menschen kennenlerne, ja, und manche Menschen würde man gar nicht kennenlernen, wenn man nicht über dieses Format vielleicht mal um den Heizer hätte ich im Leben wahrscheinlich nicht kennengelernt. Ne?
Ja.
Und ist, wie gesagt, ein interessanter Typ, hat auch was ganz anderes mit reingebracht und so. Genauso unsere Interviewpartner von Maldana da in Wiesbaden. Und ja, mal schauen, was jetzt noch so kommt. Ja, ich hab einige Ideen von Leuten. Manche reagieren auch gar nicht, wenn man sie anfragt. Ja, manche sind auch, ich glaube auch viele sind echt im Stress. Ne?
Mhm.
Und denken sich so, boah, ja, wollen es, finden es irgendwie so ganz nett, aber finden auch im Moment nicht die Zeit. Aber ich habe so ein paar Sachen in der Pipeline und ja, ich gucke mal, ob ich in London was mache. Ja, ich muss gucken, ob ich da irgendwie, meine Frau sagt schon, ich mache schon so ich habe schon auf meinem Maps-Ding so fahren gesetzt, so von den ganzen Röstereien. Ja,
ah, okay.
So, die so einigermaßen in der Nähe sind oder auf unseren Strecken. Ja,
ja.
Man geht ja immer so meistens in die gleichen Ecken, ja, oder man besucht Leute. Und dann habe ich immer geguckt, so, ja, da werden wir ja hinkommen in das Viertel und gibt es da eine Rösterei. Und ja, da gibt es super kreative Leute, ist ja klar, ne, in so Großstädten, ja, wie London oder in New York oder Madrid oder egal. Es gibt halt einfach da, in so Großstädten gibt es erstens viel Konkurrenz und dadurch, das sprudelt natürlich dann auch von Kreativität, weil du musst kreativer sein, ja, als wenn, es ist ja so, wenn du im Bäcker der einzige oder im Dorf der einzige Bäcker bist, dann brauchst du jetzt nicht deine Croissants besonders machen, weil du hast die einzigen, ja.
Ja, das stimmt, ja.
Und da habe ich schon gesehen, da gibt es Wahnsinnsspezialisten, da gibt es Leute, die holen dann die Wahnsinnssorten und dann strictly limited und dann weiß Gott woher. Ne? Und ich meine, London ist ja auch so ein Anlaufpunkt, wo natürlich wahnsinnig viel Waren ankommen, ja, über die ganzen verschiedenen Nationen, die sich da treffen. Ne? Sehr interessant. Aber ob ich da ein Interview hinkriege, ja.
Du musst es denen nur gut verkaufen, denke ich. Also wenn du da sagst, ich mache einen Podcast, ich komme extra aus Deutschland hierher und wie auch immer, vielleicht lässt sich da einer breitschlagen zum Interview, ne? Wäre auf jeden Fall cool,
ich
mal.
Ja, natürlich auch, meine Frau ist ja mit, ja, die muss natürlich dann auch das Ganze immer mitmachen, ja, die Arme, ja. Die denkt immer so, immer was Neues, ja, erstens, ja, dann will ich dann wahrscheinlich noch mal Schallplatten schauen, ja, und und dann irgendwann wird es irgendwie so eine Reise, die nur von Schallplatten zu Coffeeshops und was weiß ich was geht. Ja. Und man muss da so ein bisschen aufpassen, dass es nicht nur so ein...
Klar,
ja. Man ist ja nicht allein unterwegs, sondern, dass man die Mitreisenden nicht dann so...
Natürlich, klar. Ja.
Ein paar Vintage-Shops will man dann auch nochmal durchlaufen. Ja. Ja, London bietet sich natürlich an, ja, für vieles, ja, ich habe da auch, klar, da gibt es auch Leute, die machen die so geile selbstgemachte, scharfe Chili-Soßen und es gibt halt viel Kreativität, ne?
Ja, klar, ja.
In allen Bereichen, ja.
Und viele viel Multikulti halt auch, ne?
Eben viel Multikulti und dann halt auch viele Leute, die halt irgendwelche kreativen Ideen haben, die aus irgendwas basteln oder bauen.
Ja, oder neue Essenskreationen oder wie auch immer, ne?
Genau, und du hast eigentlich wahnsinnig Lust, erstens das zu unterstützen und mitzunehmen, aber man muss dann auch oft, es ist halt auch eine Wahnsinnsreizüberflutung, ne? Weil man findet es dann dort, wird geil, aber dann ja, integriert man es dann in sein Leben hier oder stellt es sich hin, ja, da muss man dann manchmal auch aufpassen, dass man dann nicht da dort vor dem Film ist, ja,
klar.
Blendet und findet es dann dort geil.
Meistens ist es ja dann auch nicht dasselbe Gefühl, ne? Also wenn du dann eben dort was probierst und du versuchst dann hier irgendwie zu rekreieren.
Ist genauso wie mit dem, ich glaube, dass der Espresso in Italien da natürlich auch
genau, den werde ich halt,
weil er in Italien
bestimmt, auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv, ja. Also den werde ich wahrscheinlich auch nie so hinkriegen, wie er mir da geschmeckt hat, ne?
Ja, ja.
Aber ja, klar, das ist dann halt auch, was sowas dann ausmacht, ne? Dass man dann einfach das mit der Reise dann auch irgendwo verbindet.
Ach ja, klar, du sitzt da, dann kommen da Leute, schräge, irgendwelche Gestalten rein, die bei uns nicht reinkommen.
Genau, ja. Die reden alle eine andere Sprache. Genau, ne? Es ist so. Das Wetter ist ein anderes, es riecht alles anders.
Es ist einfach schon von Grund auf geil.
Ja. Genau.
Ja. Eben, ja. Ja, genau. Und der Espresso, der kann dann eigentlich sein, wie er will. Ne?
Genau,
ja,
ist auf jeden Fall schon, gut. Ne? Aber in dem Fall war er auch sogar noch gut, ja.
Gut, Marius, dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss und mal gucken, was die nächste Folge bringt. Ich bin ja unterwegs, was der Jusha, also irgendwie...
Mhm. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Solo-Folge vom Jusha dann.
Ja, warum nicht?
War auch gut.
Ja, absolut, ja. Müssen wir mal schauen, was der Jusha, wen der Jusha sich so schnappen könnte. Ja. Interessantes, ja. Ich muss mal das Equipment eigentlich da lassen. Und ja... Oh nee, ich muss es ja mitnehmen, ne? Das ist jetzt
klar, natürlich... Klar, ja, das stimmt, ja.
Ja.
Vielleicht finden wir einen Weg, ja.
Oder es gibt halt irgendwie eine Sommerlücke, ja?
Ja, gut. Wäre jetzt auch kein Weltuntergang, klar.
Ja, ja. Genau. Gut, dann machen wir es. Nochmal danke, ja, und wie gesagt, also danke für alles, ja, weil der Marius wird von uns... nicht bezahlt und ich kann nur natürlich meine positiven, ich bezahlen mit positiven Gedanken und mit hoffen natürlich mit unseren positiven Gedanken, dass er auch irgendwie das findet, was er da in seinem Leben sucht. Ja. Es soll auf jeden Fall das sein, was ihn dann auch wirklich glücklich macht und wenn natürlich Erfolg ihn glücklich machen würde, wünschen wir ihm Erfolg. Wenn es natürlich sein menschlicher Ruin wäre, wünschen wir es ihm nicht. Aber wir hoffen auf die Kombi. Ja.
Ja.
Jetzt kriegt er nämlich gerade einen Schreck.
Ja, schauen wir einfach mal. Ne? Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die positiven Gedanken. Ich mache es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ne? Also wie gesagt, das ist so ein... ist einfach ein sehr cooles Projekt, wo ich auch eben von Herzen gerne dran mitwirke. Und ja.
Also und ihr Hörer, ihr seid bei der Stange, hört zu und gibt uns Feedback. Wie gesagt, also es lebt auch davon, dass ihr euch meldet und Ideen oder Anregungen gibt. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, über eure Kontaktaufnahmen und hoffen, dass ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Help Me Find Good Coffee mit Omar und nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit Jusha und heute mit Special Guest Marius, der sich auf jeden Fall bitte auch jedes Mal mitverlinkt. Ja? Dann, wenn ihr da irgendwie an was interessiert seid, was er so macht, dann hört doch da rein.
Genau,
da
mal ist drauf, wie unsere, also wie von Help Me Find Good Coffee, die Instagram-Links auch in den Shownotes zu finden unter Spotify, Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr das Ganze euch anhört. Genau.
Ja, also wie gesagt, das Intro und Outro zum Beispiel, ja, ist so eine Kreation von ihm, was ich super schön finde. Und die Jingles, ja, genauso, ja, das haben wir immer Spaß mit. Also, dann schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.